Mont Martin, das Magazin für Münsters Info-Elite.
Schönen guten Abend. Heute gibt es wieder eine Kinosendung mit dem Experten Christian Gerz. Dazwischen hören wir die entsprechende Musik, beispielsweise Je ne parle pas français, der Nummer 1-Hit von Namika. Namika mit ihrem aktuellen Nummer 1-Hit Je ne parle pas français. Und dafür haben wir auch einen Anlass. Aber erstmal wollen wir unseren Studiogast begrüßen, Christian Gerz-Cirk. Gehen wir mal die Filme durch, die jetzt also im Cineplex und im Schlosstheater ein größeres Publikum erreichen wollten und vielleicht auch erreicht haben. Das ist jetzt gerade aktuell, ich glaube, der läuft noch. Liebe bringt alles ins Rollen.
Ah ja, genau.
Dann hatten wir Nicht ohne Eltern.
Ja.
Die brillante Mademoiselle Nela,
ja.
Madame Aurora und der Duft von Frühling,
genau.
Und Wohne, Liebe, Ungewöhnlich. Die Reihe ist jetzt nicht vollständig. Dann gab es, glaube ich, noch einen Dr. Nock.
Ja.
Und dann noch Die Stieß, obwohl jetzt diese Wiederholung schnell wieder raus war aus dem Kino. Es war, glaube ich, nur 2 Wochen und dann war auch schnell Feierabend.
Ja.
Denn das wollte, glaube ich, keiner mehr sehen.
Ja, das ist genau die letzteren, die Sie erwähnt hatten. Also Die Stieß in Paris, Dr. Nock, das sind diese typischen Randschmeißerfilme, die versuchen, auch ein breites Publikum anzusprechen mit einer guten Komik, ein bisschen Witz, aber auch so leicht in die Albernheit tendieren. Ich fand die Filme natürlich auch alles andere als sehenswert, habe das dementsprechend auch geschrieben. Es gibt aber viele, viele gute Filme zum Glück, die auch aus Frankreich kommen, die halt dem komplett konträr widersprechen, diesen Anforderungen. Also wenn man an den wunderbaren François Ozon-Film Der andere Liebhaber denkt.
Ja, das war ja Anfang des Jahres, der lief im Cinema und den habe ich auch 2-mal OMU gesehen und weil der auch wirklich eine raffinierte Geschichte war und auch wirklich auf einem Niveau erzählt, wo man denkt, warum nur auf so einer kleinen Cinema-Leinwand, der gehört eigentlich richtig in ein großes Kino, weil da kriegt man ja richtig alles geboten bei der Geschichte und die ganzen Umdrehungen, die das alle hat. Und
mit zwei wunderbaren Schauspielern, muss man auch sagen.
Die ganzen Wendungen und wahrscheinlich, weil da also ein bisschen zu viel Nacktheit vorkam, dass er dann im Cinema untergebracht wurde, weil man da irgendwie ein größeres Publikum nicht mehr mit erschrecken wollte heutzutage.
Ja, das war schon auch ein anspruchsvoller Thriller, fand ich, mit einer wunderbaren Marine Wacht, mit der François Ozon schon mal zusammengearbeitet hat in Jung und Schön. Da taucht sie jetzt halt nochmal auf und ist eine Patientin, die sich in ihren Therapeuten verliebt und dieser Therapeut führt aber ein Doppelleben. Mehr darf man nicht verraten, weil dieser Film gerade just auch in den Video on Demand und auch auf DVD und den ganzen Portalen zu sehen ist. Es gibt ja immer einen Versatz von Kinoauftritt halt zum freien Markt. Der ist, glaube ich, letzte Woche halt gestartet, der Film auch. Wärmstens zu empfehlen, meiner Meinung nach. Da sollte man sich am schönen, warmen Sommerabend ruhig mal angucken.
Und dann sollte man sich auch die Spannung erhalten und auch nicht zu viel vorher verraten, denn dieser Thrill gehört, glaube ich, dann dazu.
Ja.
Das war jetzt, den ich jetzt in der Reihe vergessen hatte. Gehen wir nochmal die Filme durch, die jetzt also ein Massenpublikum das erste Halbjahr erreichen sollten. Liebe bringt alles ins Rollen, nicht ohne Eltern, die brillante Mademoiselle Nela, Madame Aurora und Wohne, Liebe, Ungewöhnlich. Gibt es da irgendwas Herausragendes oder irgendwas, wo man sagen kann, schaltet gleich um oder vergesst es, weil es also zu schlecht war?
Also diese typischen Randschmeißerfilme wie Liebe bringt alles ins Rollen über einen Mitte 40-jährigen Geschäftsmann, der sich eine junge, hübsche, seine Nachbarin verliebt. Durch einen Zufall sitzt er auf einem Rollstuhl und behauptet, also im Rollstuhl gefesselt zu sein und versucht dieses Spiel halt weiterzuführen.
Also ein ziemlich beste Freunde. Versatz.
Richtig, nur halt komplett mit einem anderen Schwerpunkt. Also es basiert nur auf diesem Witz, dass er versucht, den Rollstuhlfahrer weiter zu spielen, was natürlich nicht funktioniert. Ganz anders die wunderbare Nela. Ein wunderbarer, starker Film, auch eine Familiengeschichte, die auch, was in vielen französischen Filmen dieses Jahr immer wieder vorkommt, auch einen Migrationshintergrund haben, das ganze Setting.
Ein Daniel Auteuil, der also richtig da mal zuschlägt.
Ja, genau, genau. Dann haben wir noch, gut, Dr. Nock, sagten sie auch, der Omar Sy, den man aus Ziemlich beste Freunde kennt, ist diesmal ein Zahnarzt aus einem afrikanischen Land, der sich auf dem Land überhaupt nicht wohlfühlt mit seiner Familie. Und da spielt man mit diesen Culture-Clash-Elementen immer. Muss man auch nicht unbedingt sehen, finde ich. Was hatten Sie noch gesagt?
Dann noch Nicht ohne Eltern.
Ja, genau.
Das war jetzt hier auch das ganze Team, was jetzt Monsieur Claude und seine vermurkste Familie da, da gemacht hat.
Genau, auch auslassen. Durchaus finde ich auch an sich an die großen Regisseure, die bekannten französischen Regisseure zu wenden und zu hängen, die hier zu recherchieren und danach die neuesten aktuellen Filme auszusuchen. Alles andere, da tut man sich keinen Gefallen mit, wenn man die tatsächlichen Publikumsfilme als erstes aus dem Regal zieht oder als erstes wählt bei den entsprechenden Portalen.
Das ist natürlich auch nach der Zeit, also die kommen ja auch alle mit einer gewissen Zeitverspätung. Mhm. Die werden ja auch erstmal in Frankreich und in frankophonen Bereichen ausgequetscht und was dann da übrig bleibt, das wird dann noch den deutschen Komödienliebhaber hier zugemutet oder was man da noch denkt, also ein bisschen mittelmäßig übersetzt, das können wir dem noch zumuten oder den noch nicht überfordern. Genau. Weil jetzt also die wirklich guten Geschichten, das war jetzt da zum Beispiel auch, das war vergangenes Jahr so eine Geschichte über Jacques Cousteau oder ähnliche Geschichten, die fehlten eigentlich in letzter Zeit.
Ja, das stimmt. Die Franzosen haben sich so ein bisschen zurückgenommen, auch klar wegen der Fußball-WM in diesem Jahr. Deshalb werden die großen Filme, die Franzosen lieben, die Biografien, wenn man an La Vie en Rose oder an halt die ganz großen Künstler-Dokus
denkt. Diesen Film über Jacques Cousteau.
Jacques Cousteau beispielsweise auch, genau. Ich würde deshalb wärmstens empfehlen, es gibt eine Karenzzeit bei den großen Blockbustern von 3 Monaten. Also die vor 3 Monaten im Kino waren, sind jetzt auch auf den Portalen als zum Abruf verfügbar. Bei anderen Filmen, die etwas kleiner sind, 6 Monate. Das heißt, wenn jetzt gerade Der andere Liebhaber von François Ozon am Anfang jedes Jahres im Kino lief, kriegt man den jetzt auf DVD, Blu-ray oder auch auf den Video-on-Demand-Portalen.
Oder vielleicht läuft er auch nochmal irgendwann in irgendeinem Filmclub, im Schlosstheater oder im Cinema dann mit so einer Spezialvorstellung und wenn es dann ganz luxuriös ist, dann auch nochmal Omu. Ja. Aber dann noch für ein Publikum, was damit umgehen kann. Einmal A, mit der Sprache und B auch, dass da so der Spannungselement dabei ist und dann das nicht für jeden konsumierbar ist.
Absolut, deshalb kann man sich sehr gut immer auch auf die Filmdistributoren der Programmkinos verlassen, wie zum Beispiel jetzt auch das Programm der Open-Air-Kinos zeigt, finde ich.
Da werden wir auch noch drauf eingehen. Wir machen ja hier sozusagen Sommernachts-Kino-Radio und das werden wir weiterführen nach For You von Liam Payne und Rita Ora aus einem gewissen Film 50 Shades of Grey. Der Film war Mist, der Soundtrack war super. Sommernachtskino Radio Mont Martin mit dem Filmkritiker-Experten als Zirk bei Nadan Christian Gerz. Wir gucken gerade in das Programm des Sommernachtskinos, was vor dem Schloss auf dem Schlossplatz zu sehen ist. Und heute Abend läuft S, die Stephen King-Verfilmung. Und da lief er jetzt schon eine ganze Menge Gutes und wird auch noch eine ganze Menge Gutes laufen. Was wäre denn wirklich zu empfehlen, wo man sagen kann, den Abend darf man dort nicht verpassen?
Das ist eine gute Frage. Also ich liebe tatsächlich das Setting, dass man abends draußen sitzt mit einer wunderbaren Kulisse, wie das am Schloss nun mal auch vorhanden ist. Dafür muss aber auch der Film passen. Das heißt, ein Film, der in sich sehr, sehr offen ist und sehr, sehr auch so ein bisschen nach Abenteuer riecht, der passt perfekt auf eine große Leinwand, finde ich. In diesem Jahr ist das Programm, finde ich ehrlich gesagt, weniger gut ausgewählt. Es gibt nur so 2, 3 Dinge, die man sich echt wärmstens im Kalender anstreichen sollte. Das ist zum Beispiel Die Verlegerin mit Tom Hanks.
Der Film vor Watergate über die Pentagon Papers.
Genau, und die mutige Verlegerin, die sich gegen die Regierung gestellt hat, der am, am Sonntag läuft. Dann, ich glaube, das hat auch einen großen Kultcharakter. Da werden viele Leute diesen Film mitsprechen können von Peter Torwart am Mittwoch, am 1. Und sicherlich dann auch das große Bild, finde ich, ganz hervorragend, Jurassic World. Vor der Schlosskulisse mit laut schreienden Dinosauriern kann ich mir auch sehr, sehr spannend vorstellen, am Donnerstag, am 2. Und natürlich, dann muss man sich auch ganz wärmstens im Kalender anstreichen, habe ich von vielen Kollegen gehört, Mission Impossible Fallout. Der neue aktuelle Mission Impossible Teil mit Tom Cruise, der dann am Sonntag im Kino läuft, von dem Schloss
hervorragend. Wir müssen ja noch ein Jahr auf James Bond warten, deswegen Tom Cruise muss uns da vertreten oder später dann im Oktober Johnny English, also Rowan Atkinson. Ja. Der läuft dann allerdings nicht Open-Air-Leinwand, sondern im geschlossenen Raum wieder,
genau,
um dann da seine Wangen zu Schrott zu fahren, was ja sein zweites Hobby neben der Komik ist, wie wir ja inzwischen wissen. Aber wir wollen nicht über Krimis reden. Jetzt haben wir so ein bisschen gesprochen, dass man jetzt zum Beispiel Jurassic World, wenn es geht, auf einer riesigen Leinwand sehen muss. Genauso wie früher dann Herr der Ringe oder Harry Potter, also richtig da diese ganzen Opern, wie man jetzt fast schon sagen,
richtig,
mit Effekts, mit Action, mit einem Schnick und Schnack und dann guten Darstellern und wo dann auch manchmal die Kamera richtig nah rangeht und man das so richtig sieht, was man dann auf der kleineren Leinwand am Computer oder zu Hause dann gar nicht erfassen kann.
Ja, gerade wenn sie halt im Open-Air-Kino dann vor dem Schloss, und ich muss gleich unbedingt auch mal auf die Kampfflimmern-Reihe des Cinemas hinweisen.
Die Madonna donnerstags läuft.
Genau, donnerstags am Haferkamp läuft. Wenn Sie da Filme haben, also unbedingt sehenswert ist Patterson am 2.8. am Haferkamp. Ein wunderbarer Film, der auch die Totalen hat. Das heißt, diese großen, weiten Einstellungen, wo Sie auch mal in die Landschaft blicken. Das draußen ist ganz hervorragend. Oder, na klar, auch Ex Machina, der am 23. August dann halt im Haferkamp läuft. Der auch, finde ich, ein tolles Setting hat, weil er nun mal in der Zukunft spielt.
Und den werden wir dann noch mal diskutieren. Da möchte ich mal kurz da reingrätschen.
Gerne.
Weil wir den noch diskutieren werden, wenn es nämlich um die Filme nächsten Monat geht, die 2010er Jahre und was da das Beste, also jetzt von der Qualität wäre und nicht, was jetzt an der Kasse unbedingt am besten funktioniert hat, sondern wo jetzt mancher der Filme für uns beide dann richtig was bewirkt hat
als Kinofan. Genau, an Ihre Hörer nur der Tipp, nehmen Sie die großen Filme, das heißt Jurassic World, Die Verlegerin, Mission Impossible Fallout, Bam Boom Bang, Patterson am Haferkamp, Uhrwerk Orange, der wunderbare Stanley Kubrick-Film am 16. August. Diese Filme sind hervorragend auf einer großen
Allerdings Clockwork Orange, da muss man über 20 sein, weil der, genauso wie Sicario, das ist also ein Film, nichts für Frauen, nichts für junge Mädchen und so ein Publikum, die dann da rumheulen und ähnliche Geschichten, weil es richtig sehr hart rangeht.
Das stimmt.
Das sollte man dann auch vorher sagen, dann geht lieber zu Mama Mia und heult euch da aus oder ähnliche Geschichten oder freut euch da, aber in Clockwork Orange und Sicario 2 hat so ein Publikum, also alles, was unter 20 ist, vielleicht sogar unter 25 ist, hat in solchen Filmen nichts zu suchen.
Da möchte ich mich nicht anmaßen, das zu urteilen, aber ich glaube, dass der Film an sich, wenn man halt draußen, es muss dazu dunkel sein, das heißt, es wird generell schon 21:30 sein dann meistens um die Uhrzeit, dass die Leute, die sich dann halt draußen nochmal hinsetzen und den wunderbaren großen Film mit einer großen, totalen, großen, tollen Einstellung sich anschauen, auch schon wissen, was sie tun. Ne? Davon gehe ich mal aus.
Obwohl natürlich jetzt so ein Jurassic World ist ja jetzt auch nicht spannend. Oder jetzt diese anderen großen Filme, die wir jetzt dieses Jahr hatten. Also die Avengers, da ging es ja auch gewaltig rund. Oder der arme Josh Brolin, der hat es ja nur mit Guten zu tun. Also es waren ja irgendwie fünf Bösewichte, von denen zwei dann inzwischen dran glauben mussten. Gegen 25 Gute, von denen auch zwei dran glauben mussten. Oder ein so ein Halbschlechter.
Ja.
Und ich es ein bisschen schade fand, dass jetzt also die Guten der ersten Generation, also der Nullerjahre, also hier Iron Man, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Hulk, ähnliche mir ein bisschen zu wenig vorkam, während dann die Guardians of the Galaxy und Black Panther, obwohl wir doch vor kurzem die schon gesehen hatten, eigentlich viel zu viel Raum da gekriegt haben und man sich dann eigentlich da schon gar nicht mehr auf die Fortsetzung freut, weil ja eigentlich die Fortsetzung war jetzt schon in den Avengers drin und da ist dann die Spannung schon ein bisschen weg, finde ich.
Ja, um den Bogen zu spannen zu der Anfangsfrage, welche Filme auf der Leinwand draußen funktionieren, da gebe ich Ihnen recht, es gab viele Blockbuster und in diesem Fall ist es so, dass die Cineplex-Entscheider sich auch nach den Besucherzahlen richten. Manchmal ist es aber weniger hilfreich, sich nach den Besucherzahlen zu richten, wenn man das Setting dabei aus den Augen verliert. Das ist am Cinema, wie gesagt, ganz anders. Da stimmt das Setting auch zu den Besucherzahlen, nicht umgekehrt. Zu den großen Blockbuster-Filmen, glaube ich, kommen wir halt auch noch. Ich habe da auch natürlich meine Vorlieben. Es waren nicht alle gut und die Reihe ist super erfolgreich, aus sehr bestimmten Gründen. Aber zu der Qualität kommen wir sicherlich noch.
Und da gab es jetzt natürlich auch die Konkurrenz, weil jetzt Mary Poppins im Dezember kommt. Deswegen wurde Solo ein halbes Jahr vorgezogen. Und das war eigentlich auch viel zu kurz nach der regulären Star Wars Verfilmung, wo jetzt auch schon manche dann nach zwei Stunden von zweieinhalb Stunden dann rausgegangen sind und gedacht haben, jetzt reicht's aber. Wir haben jetzt erstmal genug und es muss ein bisschen Distanz dazwischen sein.
Das Thema Übersättigung, glaube ich, ist bei Han Solo am auffälligsten, weil es ist klar ein anderes Spin-off gewesen halt so einer Star Wars, so einer Science-Fiction-Reihe, wo es ganz simpel um Gut gegen Böse geht.
Da war also Rogue One ganz anderes Kaliber.
Einmal das und die Marvel-Reihe ist sehr viel komplexer. Da gibt's ja einzelne Charaktere auch innerhalb dieses Konsortiums. Das hat Paul Feig, der Produzent, sehr, sehr viel cleverer gemacht. Sich da so ein eigenes Marvel-Universe aufzubauen mit verschiedenen Charakteren. Ich glaube auch, dass sich da Disney keinen Gefallen mitgetan hat, damit die Rechte von George Lucas zu kaufen für viel, viel Geld, was die Star Wars-Reihe betrifft. Und jetzt die ganzen Spin-Offs, das heißt die Ableger zu der Geschichte raushaut. Han Solo war so ein erster, Achtung, Vorsicht, es klappt nicht alles.
Das nennt man dann so ein bisschen auch Kannibalismus, in Anführungszeichen, also wo sich dann die Sachen gegenseitig auffressen.
Genau.
Und dann wirklich irgendwann das Publikum sagt so, jetzt lassen wir Cola und Popcorn stehen und gucken dann irgendwas anderes oder setzen uns vor, wovor die sich natürlich am meisten fürchten, von Netflix, Amazon etc. pp.
Ja.
Da gibt's ja genug Futter und genug Nachschub und genug irgendwelche Sachen.
Genug Geld vor allen Dingen.
Und das natürlich auch. Und da darf man dann die Geschichte auch, glaube ich, nicht überdrehen.
Ja, das glaube ich auch. Das verzeiht dem Publikum nicht so leicht. Das heißt, wenn das Publikum tatsächlich merkt, so, oh, hier wird nur die Zitrone ausgequetscht, gequetscht, was bei Han Solo deutlich der Fall war. Mit sehr wenig Liebe auch, mit einem, fand ich, einen schlechten Hauptdarsteller, muss man ehrlich sagen. Da wird man eben so einen Flop, muss man so einen Flop riskieren.
Während man ja zum Beispiel bei Jurassic World dann so vorsichtig war, man hat 2 Jahre dazwischen gelassen, es war so eine gewisse Distanz. Man konnte wieder irgendwas frisch beginnen. Das war jetzt nicht der beste Film der ganzen Geschichte, also mit von Jurassic Park angefangen. Ja. Aber wenigstens, da war die Distanz wieder größer, man konnte wieder frisch da reingehen und noch ungezwungener das gucken, ohne jetzt hier diesen ganzen Stress und den ganzen Druck, der dann da ist. Also ich fand es zu überladen mit 25 Guten gegen 5 Böse. Also früher war das mal umgekehrt.
Ja.
Und nächstes Jahr kommt dann wieder ein englischer Agent, der dann auch nur zu zweit oder so dann gegen 2 oder 3 Böse ankämpft und dann, wo das Verhältnis dann auch stimmt. Während hier fand ich es auch, dass dann bestimmte Darsteller, wie gesagt, der ersten Generation dann zu kurz kamen, während dann andere Sachen da irgendwie vielleicht einer aktuellen Generation dann da Futter gegeben wurde, wo ich dann denke, ja, also auf den nächsten Teil von Guardians of the Galaxy und dann Black Panther, da freut man sich nur halb so viel wie auf Wonder Woman, weil jetzt Wonder Woman da nicht verschlissen wurde bei diesem Justice League Film. Und dass man da wirklich merkt, also diese Dickschiffe, die müssen auch aufpassen, dass sie da nicht irgendwo gegen den Eisberg kentern.
Ja, also Übersättigung ist ein großes Thema. Ich glaube, das Händchen ist wohl da dafür, aber man will natürlich auch das Geld wieder einspielen, was man für die Rechte ausgegeben hat.
Natürlich, darum geht es auch nur. Dollar goes the world go round.
Genau.
Ist so schön die Hollywood-Devise. Und wir werden da mal sehen, was dann nicht nur im Open-Air-Kino lief oder was die Blockbuster waren. Sneak Previews und Arthouse Previews werden wir nach Capital Letters von Hailee Steinfeld und Blood Pop diskutieren. Sommernachtskino-Radio mit Christian Gerz, /Sirk, dessen Kinokritiken, Kinobewertungen jede Woche schwarz auf weiß in der jeweiligen Ausgabe der aktuellen Na Dann zu lesen sind und nachzuvollziehen sind. Mit manchen Empfehlungen oder auch manchmal, dass er sagt, bleiben Sie besser zu Hause, bleiben Sie im Café draußen sitzen oder machen Sie was anderes.
Sehr
beschäftigen
deutlich.
Sich mit Fußball oder was anderes, aber da muss man nicht reingehen. Jetzt wollen wir mal über was ganz Wichtiges reden, nämlich jede Woche gibt's ja eine Veranstaltung und ab und zu, jetzt 2-mal, glaube ich, im Monat, also jede Woche gibt's die Sneak Preview im Cinema oder jetzt gab's vergangenen Montag eine mit Das schönste Mädchen der Welt, ein deutscher Film in der Sneak Preview Open Air. Vor dem Schloss, also diesmal dann nicht im geschlossenen Kino. Und kommenden Montag gibt's nochmal eine Sneak Preview mit einem Film, von dem wir jetzt auch noch nichts wissen. Und wir wollen auch nicht zu viel verraten, damit dann da auch noch 5000 Leute reingehen und sich dann angucken, entweder einen guten Film oder einen schlechten Film. Oder dass man dann für kleines Geld schon mal einen Film hinter sich gebracht hat, wo man dann denkt, okay, abgehakt, next. Aber wir wollen jetzt mal reden über die Filme, die jetzt seit der Sneak Preview, die immer im Cineplex gezeigt wird, so gezeigt wurden. Das war dieses Jahr ab 1080. Wer ist Daddy? Molly's Game, The Death of Stalin, Unsane, Gringo, Ready Player One, Lady Bird, A Beautiful Day, Rampage, 7 Tage in Entebbe, Wohne lieber ungewöhnlich, Tully, Hostiles, Swimming with Man, Mademoiselle Naylor, Love, Simon, How to Party with Mom, Sicario 2 und Liebe bringt alles ins Rollen und dann natürlich hier Das schönste Mädchen der Welt. Welche der Filme davon waren sehenswert und welche kann man sagen, also da ist man dann reingegangen, hat sie abgehakt und dann ist zur Tagesordnung übergegangen?
Das ist eine schwierige Frage, weil ich einmal nicht alle gesehen habe. Die Sneak ist ja immer am Montagsabend. Übrigens eine wunderbare Veranstaltung für alle Mutigen unter ihren Hörern, die sich tatsächlich trauen, ins Kino zu gehen, wenn man nicht weiß, welcher Film läuft. Man wird überrascht und Filmverleiher mögen diese Reihe auch, weil das Münsteraner Publikum sehr, sehr kritisch ist nachher auch in der Bewertung. Die Bewertungen werden dann auch oftmals an die Filmverleiher verschickt, um so ein erstes Standing halt zu bekommen, wie so ein Film ankommt. Die guten Filme, würde ich mal sagen, Sicario 2.
Der sehr aktuelle, der jetzt auch im Kino läuft, wo ich schon vorhin darauf hingewiesen hatte, also nur für ein spezielles Publikum, was auch eine gewisse Härte ab kann, weil der Film wirklich stellenweise brutal ist.
Einmal das, ich gehörte zu den wenigen, die den ersten Teil nicht mochten, weil ich den ersten Teil
komplett, mochte ich sehr.
Ja, fehlinszeniert, weil es geht eigentlich um eine junge Frau, die sich behaupten muss, die aber nachher komplett wieder verschwindet aus der Geschichte. Jetzt im zweiten Teil ist es ein anderes Setting. Es geht um ein Team, was sich behaupten muss im Drogenkrieg USA, Mexiko, also an der Grenze, im Grenzgebiet. Es ist natürlich sehr patriotisch, es ist sehr pathetisch, es ist sehr brutal, es ist sehr Adrenalin aufgesteuert oder aufgehängt. Aber nichtsdestotrotz ist es spannend inszeniert. inszeniert, weil es sehr realistisch, sehr authentisch, glaube ich, inszeniert ist.
Mhm. Von dem Mann, der jetzt also die Serie, nicht den Kinofilm Gomorra größtenteils inszeniert hat, also Mafia-Film-Erfahrung hat, und das merkt man dann noch, weil ja die Italiener mit dem Thema Mafia und Ähnliches auch sehr viel anders umgehen, als jetzt wir Nordeuropäer, die Mafia eher so nebenbei betrachten und gar nicht so wichtig nehmen werden. Also in Italien ist das eines der ganz wichtigen Themen, und das färbt dann natürlich auch auf die mexikanisch-angloamerikanischen Probleme ab.
Ja, Gomorra war auch deshalb so erfolgreich, weil er tatsächlich auch sehr authentisch ist. Das ist auch so ein bisschen so ein Phänomen jetzt des 21. Jahrhunderts im Kino, dass man versucht, nicht die Kamera permanent wegzudrehen, wenn es tatsächlich um realistische oder um reale, um authentische, um nachvollziehbare Brutalität geht. Das muss man mögen, ehrlich gesagt auch, weil das ist eine Form von ehrlichem Kino, was auch unter die Haut geht, klar. Und ich bin mal gespannt, wo dann die Grenzen sind. Aber Sicario ist ein gutes Beispiel dafür, dass wirklich nicht gespart wird, auch an deutlichen Verlusten, an Ängsten, an Niederlagen auch. Und deshalb ist der Film auch ganz gut, weil er sehr wegnachfühlbar ist, finde ich.
Und in gewissen Spartenkanälen läuft auch noch der Film, der eigentlich das Genre so richtig begründete, denn das war von 1999, 2000, Traffic von Steven Soderbergh, auch wieder mit Benicio del Toro. Ja. Die Geschichte ist aber dann auch wieder ein bisschen zweigeteilt, weil die ja von zwei Perspektiven ausgeht. Einmal von Benicio del Toro und seiner mexikanischen Perspektive und Michael Douglas und seiner Familie und der amerikanischen Perspektive und auch sehr, sehr differenziert mit umgeht, und dann der Film zwar auch brutal ist, aber jetzt nicht auf die Art wie jetzt hier Sicario, dann eigentlich noch brutaler und dann weniger subtil oder weniger dann noch Tiefgang in der Geschichte hat.
Ja, Soderbergh mag ich auch sehr gerne, weil er einfach sich komplett immer wieder zu den Schablonen, die ihm auferlegt wurden, im Hollywood-Kino widersetzt hat. Ihm geht es immer auch um die Figuren bei all seinen Filmen. Das hat man auch bei Traffic halt gemerkt, wo man auch Figuren bekommt, die man verstehen kann, die nachvollziehbar sind und die nicht immer wieder diesen typischen Reinkarnationsweg gehen im Kino. Das heißt, erst scheitern, sich neu erfinden müssen, wieder aufstehen, was bei vielen, vielen Filmen der Fall ist. Eine typische Hollywood-Schablone. Das versucht Soderbergh auch so ein bisschen zu umgehen, wie auch die letzten Filme von ihm zeigen, ne? Insane.
Ja, der hatte ja zum Beispiel Unsane, der lief jetzt auch in der Sneak 1088. Ja. Den Film fand ich ja sehr gut. Das hatten wir ja auch das letzte Mal besprochen, dass jetzt also Unsane einer der Filme des ersten Halbjahres war und ist, obwohl der jetzt mit so wenig Aufwand inszeniert wurde, aber man da wirklich die Meisterschaft des Herrn sieht, wo dann auch immer Peter Andrews als Kameramann steht, und Peter Andrews ist Steven Soderbergh.
Ja, das Schöne bei Unsane ist auch, dass er diese schöne Formel Form follows Function. Also ich finde immer auch Open-Air-Kino, wenn es große Filme braucht mit großen Totalen, die auch draußen funktionieren, ist es bei Soderbergh oder Unsane so, der Film ist komplett mit dem iPhone gedreht, muss man dazu sagen. Und es geht um Bedrückung, Beklemmung, es geht um halt psychologische Indisponitäten.
Also hier Claire Foy ist eigentlich richtig Oscar-reif. Also die hat ja sonst so Royal-Rollen gespielt und jetzt mal das total andere.
Genau.
Und da hat man dann gesehen, wow, die steckt ja so und so viele andere Schauspielerinnen weg, die das nicht so könnten.
Sie hat das super gemacht. Das heißt, sie hat sich auch perfekt präsentiert vor einer iPhone-Kamera. Das darf man nicht vergessen. Und wenn es um ein Wegstecken oder ein Wegsperren in eine psychiatrische Klinik geht, dann halt passt das mit der Form auch bei ihm ganz hervorragend. Unsane, super. Sicario 2, wie gesagt, super bei der Sneak. Dann hat man leider wenig, wirklich richtig gute Filme.
Ja,
und sehr viele Massenpublikumsfilme.
Ich möchte mal jetzt mal ein paar gute Filme rausgehen. Ja. Das war jetzt aber auch noch, gehört praktisch noch zur Oscarsaison oder nach Oscarsaison, wo dann so bis April dann die richtig guten Filme kamen, nämlich Molly's Game mit Jessica Chastain, The Death of Stalin, diese englische Stalin-Geschichte, die in Russland ganz bestimmt nicht gefallen hat. Dann war,
auch nicht.
Dann war Unsane, dann war Gringo, Ready Player One.
Ja.
Das ging noch, aber dann ging es los hier mit Lady Bird.
Ja.
Beautiful Day war nur brutal. Sieben Tage in Entebbe war nur Geschichtsklitterung und Verfälschung.
Ja.
Das hätten also andere Leute anders und besser gemacht. Mhm. Und dann jetzt hier Wohne lieber ungewöhnlich, ein französisches Desaster.
Ja.
Was dann aber wieder gut war, das waren hier Tully und Hostiles. Also Tully mit Charlize Theron, diese Muttergeschichte, wo da auch wirklich nichts beschönigt wurde. Und die auch mal nicht irgendwie so eine böse oder so eine harte spielen wollte, sondern mal wieder richtig eine Frau, die einerseits Probleme hat, aber auch andererseits Probleme löst.
Mhm.
Und dann hatte ich hier einen Western, hier Hostiles, den habe ich auch zweimal OMU gesehen oder dreimal. Das war richtig gut.
Ja.
Auf das Nötigste beschränkt.
Ja.
Wenig Worte, wie man das im Westen da so hatte.
Große Bilder.
Und aber trotzdem toll. Und da merkt man richtig, die Schauspieler wollten das auch mal. Und dann haben sie nebenbei noch Reiten und Schießen und Ähnliches gelernt. Und so wie das im Westen dann viel näher war, auch viel Verständnis für die Eingeborenen, für die Indianer, die sogenannten. Und wo jetzt auch nicht jeder Weiße als Gute wegkam und ähnliche Geschichten. Also sehr differenziert, was eigentlich für einen amerikanischen Western sonst ungewöhnlich ist, wo ja sonst Gut und Böse ziemlich eindimensional immer geschnitten werden. Und was sonst eigentlich kam, bis dahin in der Sneak, das war eigentlich außer Sicario de rien, nicht bemerkenswert und kann man abhaken, hat man dann gesehen und Tschüssikowski.
Sie bringen es auf den Punkt. Das hat auch Ihren Erläuterungen hat man schon angemerkt. Es war nicht die beste Auswahl jetzt des ersten halben Jahres im Kino. Die Filme so wie Gringo beispielsweise, Hostiles hat mir ausnahmsweise sehr gut gefallen, auch weil es ein wunderbarer auch Mann gegen Mann oder Mann gegen Abenteuer Atmosphäre hat.
Und Rosamund Pike war auch nicht schlecht.
Richtig, genau. Aber ansonsten hofft man jetzt, wenn die schlechten Filme abgehakt worden sind, dass jetzt im zweiten Halbjahr hoffentlich alle guten Filme ins Kino kommen.
Ab September beginnt ja auch wieder die neue Filmjahrsaison praktisch mit den Filmfestspielen in Venedig, Querstich, ja. Toronto, und das werden wir in einem anderen Segment auch noch weiter diskutieren. Mhm. Aus dem Film Collateral hören wir nun von Calexico Guerrero Canelo. Zu Gast heute Abend bei Mau Martin, Christian Gerz, Querstrich-Sörk. Man kann jede Woche was von ihm lesen, nämlich in der aktuellen Adan im ersten Teil, wo die Kinofilmbewertungen kommen, wo man reingehen soll und wo vielleicht nicht. Christian Gerz, Querstrich-Sörk und seine Kollegen wissen Bescheid und an die Ratschläge kann man sich in den meisten Fällen halten, in manchen Fällen auch nicht, wenn man ein bisschen anderen Geschmack hat oder andere Schwerpunkte hat. Aber man kann ja auch ruhig mal verschiedener Meinung sein, was wir auch Gott sei Dank in vielen Fällen in dieser Sendung sind. Reden wir jetzt nochmal über die Arthouse-Sneak. Wir hatten jetzt vorhin über die Sneak Preview im Cineplex geredet. Mhm. Da kommen auch, glaube ich, mehr deutsche Filme vor in der Arthouse-Sneak. Da waren jetzt zum Beispiel dieses Frühjahr waren jetzt hier die beiden Transit und In den Gängen, die jetzt auch gerade für dieses Cinema-Publikum sicher relevant waren und gut waren. Und dann jetzt noch andere Filme, die dann auch im Cinema besser ankommen oder dafür gedacht sind, selbst wenn sie da nur kurze Zeit laufen, 2-3 Wochen, weil da auch manchmal die Umschlagszeit dann schneller ist, dass man schneller etwas gesehen haben muss und dann ein neues Programm kommt, neues Futter kommt und sonst man allerdings auch manche Sachen sehr viel schneller dann auch wieder im Fernsehen sieht, weil da ja auch viele so Koproduktionen dann im Cinema abgearbeitet werden. Also einerseits deutsche Koproduktion, andererseits europäische Koproduktion.
Genau, das sind die Hybride, wo tatsächlich ein Stoff verfilmt wird, der nicht genug Geldgeber findet, weil man einfach zu wenig Mut hat, was ganz oft in Deutschland der Fall ist, sich dann an ein Fernsehstudio wendet und auch an Redakteure, die halt am Drehbuch ein bisschen was klippen oder auch verschrieben können, was leider oftmals zum Nachteil gerät für den Film. Und gerade die Sachen werden dann auch, die sind meistens nicht so gut. Also ich bin ein großer Fan, muss ich sagen, der Arthouse Preview, auch wenn sie etwas spät läuft, am Mittwochabend um 22.45 Uhr. Es ist ein tolles Publikum, was sehr, sehr kritisch ist, was komplett den Film auch genießt bis zum Ende und nachher auch diskutiert im Foyer des wunderschönen Gabo-Cafés auch an der Warndorfer Straße. Ja. Da laufen tolle Sachen, also wie gesagt, mit einer meiner Top-10-Filme, dazu gehört sicherlich In den Gängen, die man unbedingt gesehen haben muss, über Supermarktangestellte und hinter den Kulissen Arbeiter sozusagen.
Wie schlecht da eigentlich im Normalalltag die armen Niedriglöhner behandelt werden. Das wird ja mal richtig gezeigt. Also wer für schlechtes Geld viel leistet, sich wirklich in krummen Brücken holt und ähnliche Geschichten, der nach 8 Stunden weiß also, was Arbeit ist.
Ja.
Und jetzt nicht an irgendeinem Schreibtisch oder an einem Computer sitzt und dann da ein bisschen rumtippt oder ähnliche Geschichten, sondern richtig, wo man weiß, nach dem Arbeitstag, die werden da richtig mal gewürdigt.
Ja, nicht nur deshalb ist es ein toller Film, auch die anderen weiteren, die in der Cinema Arthouse Sneak Preview liefen, sind es wertens zu empfehlen, weil die Distributoren des Cinema immer sich sehr große Mühe geben auch das und das Publikum sehr gut kennen, was dann abends hinkommt. Das ist das Publikum, was tatsächlich dann vom Kino etwas mehr erwartet, würde ich mal sagen, als das Cineplex-Publikum. Natürlich geht es auch um Unterhaltung, aber hier ist noch, der Film bietet dann also eine Angriffsfläche auch und mit dem Film muss man nachher arbeiten, was auch
diskussionswert.
Passiert.
Nachher gibt es ja auch reichlich Diskussionen, also entweder dann noch im Raum, wenn das Gabo und das Kino noch geöffnet ist und wenn dann das vor ist, dann steht man noch davor und in Gruppen manchmal noch mit einer Flasche Bier und ähnlichen Geschichten und diskutiert dann noch eine Stunde oder was weiß ich, wie es denn gewesen ist oder wie es denn hätte besser sein können, weil da auch manche Sachen dann nicht so gelungen sind.
Genau, und aus dem Grund ist nämlich auch das so, dass die Verleiher auch die Film gerne nach Münster bringen, lange, noch weit vor Kinostart. Das heißt also auch das Sneak-Publikum hat normalerweise 2 Wochen Vorlauf etwa zu dem Bundesstart des Films. Das Arthouse-Preview-Publikum, da kann es auch mal sein, dass ein Film erst in 6, 8, 12 Wochen im Kino zu sehen ist und dann halt natürlich ein Verleiher deshalb auch die Reaktion sehr genau sich anschaut.
Was haben die Münsteraner jungen Leute gesagt und dann da genau sehen kann, aha, so müssen wir den Polen, so müssen wir die Werbung bringen, so müssen wir die Leute ansprechen. Ja. Was ich wirklich gut fand an den Arthouse-Previews, das waren also der Film Isle of Dogs und dann natürlich 3 Billboards, der auch da im Oscar Top 10 war, jetzt es nicht ganz geschafft hat, aber trotzdem gut in Erinnerung bleiben wird und auch lange im Cinema gelaufen ist.
Ja, beides wärmstens Empfehlungen auch. Isle of Dogs lief jetzt im Kampflimmern auch wunderbar, weil das wissen die Leute auch vom Spectrum Cinema unbedingt den Wes Anderson-Film Isle of Dogs anschauen. Was hatten Sie noch gesagt? Denn der zweite war
Three Billboards.
Wunderbar. Gehört, finde ich, in jede Filmothek, in jede DVD-Sammlung zu Hause unbedingt rein. Wunderbarer Film.
Ein super Kommentar zur Trump-Ära, obwohl der eigentlich auch schon vor der Trump-Ära konzipiert wurde und die eigentlichen Trump-Filme ja eigentlich noch kommen.
Richtig.
Die Kommentare dazu, unter anderem ein Film von Michael Moore, nämlich nicht Fahrenheit 9/11, sondern Fahrenheit 11/9, und dann ein gewisser Donald T. aus Amerika kriegt da 2 Stunden so richtig was um die Ohren gehauen wahrscheinlich. Mhm. Aber das ist eine Geschichte, die wird dann diesen Herbst stattfinden, und da ist auch, glaube ich, dann das Cinema zu klein für, weil das richtig dann wieder so eine Bombe sein wird wie Bowling for Columbine oder Fahrenheit 9/11.
Hoffentlich.
Um jetzt nochmal auf deutsche Filme zu sprechen zu kommen, ist jetzt auch noch ein Film, wo wir, glaube ich, noch darauf hinweisen müssen, ist also dieser Brecht-Dreigoschen-Oper.
Mhm.
Der kommt diesen Herbst, vielleicht zu anspruchsvoll, für die einen zu anspruchslos, dass die meinen, ja, zwar schöne Bilder, aber wir können damit nichts anfangen.
Ja, wenn man große Stoffe anpackt, hat das oft schon funktioniert. Wenn ich an Tom Tykwer, Das Parfum, denke, die tolle Romanverfilmung, das kann funktionieren, wenn ich an diese tolle Serie Babylon Berlin, auf die man sich sehr freuen darf, ab Herbst im Kino auch, daran denke, dann habe ich Hoffnung, dass es auch funktioniert. Ich meine, das ist natürlich schon ein wuchtiger Stoff, der da ins Kino kommt. Der hat auch einen ganz eigenen Ansatz gefunden. Lass mich mal überraschen. Ich bin sehr gespannt.
Wir haben jetzt leider nicht mehr Zeit, um weitere deutsche Filme zu besprechen. Christian Gerz, /Sirk, vielen Dank, dass Sie heute Abend wieder so viel Zeit für uns genommen haben und ausführlich zu Filmstellung genommen haben, wo wir vielleicht auch manchmal unterschiedlicher Meinung sein könnten.
Sehr gerne.
Fragen, Anregungen, Kritik an info@medienforum-münster.de. Wer es per Brief und Postkarte machen will, Verspol 7-9 48143 Münster. Solche Wege gibt es ja auch noch. Und damit ein Postbote nicht nur Werbung verteilt, sondern vielleicht auch mal einen Brief für mich dann im Briefkasten hier landet und ich dann da auch mal vielleicht jemanden begrüßen kann, der mir einen Brief geschrieben hat und dann ausführlich zu unseren Kommentaren hier Stellung genommen hat. Mon Martin ist ein Premium-Produkt aus dem Hause Medienforum Münster. Die Produktion hatte wie immer sehr gut Theo Ostermann. Wir hören uns wieder im August, dann mit einer speziellen Sendung, auch wieder mit Christian Gerz, allerdings dann nicht aktuelle Geschichten, sondern die besten Filme der 2010er Jahre bis jetzt, weil das Jahrzehnt noch nicht ganz zu Ende ist.
Gerne dann wieder.
Bis dahin wünsche ich allen Hörern in Stadt und Land und sonst wo weltweit einen schönen Abend und vielleicht jetzt auch viel Spaß, entweder beim Open-Air-Kino, wo es S zu sehen gibt, oder auch bei der Nacht des guten Geschmacks mit Hellraiser 2 oder ähnlichen Geschichten. Es gibt ja noch ein paar andere Leinwände und viele andere Unterhaltungsmöglichkeiten. Und in einem hoffentlich schönen Sommerabend begleitet euch nun die super neue Band Pink Floyd mit dem Titel Crumbling Land aus dem Film Zabriskie Point von 1968.